Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich wieder eine große Freude in mir drin. Ich darf mit einem Menschen jetzt gleich diskutieren und reden, der meines Erachtens eine ganz, ganz tiefe Spiritualität in sich drin hat. Das werden Sie sofort sehen, wenn Sie ihm in die Augen schauen. Und wenn er über Spiritualität reden darf, dann leuchten seine Augen. Ich habe das Gefühl, ich sehe in seine Seele rein. Er ist aber nicht nur Physiker, er ist auch Arzt. Und mit ihm möchte ich gerne dieses Thema diskutieren, Spiritualität und Gesundheit. Inwiefern passt das zusammen oder bedingt sich das sogar? Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Probst. Danke, dass Sie sich in Bolivien Zeit nehmen für uns.
Danke, Herr Glock, für die Einladung. Sehr gerne.
Es leuchtet schon wieder. Es geht schon los. Es geht schon los. Ja, ich suche eigentlich die Spiritualität. Ich habe das Gefühl, ich habe die Spiritualität in mir drin. Also ein bisschen. Ich glaube an eine Seele, ich glaube eigentlich daran, dass diese Energie als Seele bezeichnet, ewig da ist. Ich glaube, dass dieses Gesetz auch besteht, dass sie kommt und geht und so weiter. Ich habe für mich keine Angst vor einem Tod, aber ich glaube auch, dass wir heute mit unserer Seele sehr stark auch den Körper beeinflussen können in ihrer Genesungsweg. Und da möchte ich gerne wissen, wie denken Sie darüber?
Ja, also Sie haben ja den Vorschlag gemacht, wenn ich mich recht entsinne, eben Spiritualität versus Gesundheit.
Ja, genau.
Da war ich natürlich schwer geschockt, weil das ist aber genau die traurige Realität, dass wir alles atomisieren müssen, nicht? Deswegen sind wir in diesen unglückseligen Zustand auch weltweit gekommen, weil jeder gegen jeden. Und übrigens der Kollat, das war ein Arzt in Frankfurt vor 100 Jahren, der hat das sehr schön zusammengefasst für den Bereich der Medizin. Der Niedergang der Medizin hat damit begonnen, dass sich vor jedes Loch ein Spezialist gesetzt hat, nicht? Ophthalmologe und den Otologen und den Gnatologen und den Gynäkologen, ja.
Ja,
okay. Also diese Geschichten halt. So, und das kann man einfach, wenn man das erweitert, natürlich auch auf die ganze Medizin angucken. Also wenn Sie historisch einfach das mal angucken, war es ja so, das waren ja Priesterärzte. Also es kam eigentlich aus der spirituellen Seite dann als Abfallprodukt auch die Gesundheit, die körperliche Gesundheit. Und leider muss man sagen, haben wir erst in den letzten Jahrzehnten ganz massiv damit angefangen, dass die Spiritualität völlig ausgeblendet wird und überhaupt kaum noch ein Zusammenhang gesehen wird. Und das ist wirklich ein ganz trauriges Kapitel. Meiner Meinung nach und meiner Beobachtung nach in 40 Jahren praktischer Erfahrung, ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Ich habe das ja neulich, glaube ich, auch geschrieben, nicht? Mens sana in corpore sano, haben wir alle gelernt in der Schule, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also wir sollten darauf achten, aber auf jeden Fall nicht versus, sondern es ist ein Teil. Wir sollten anfangen, wieder integral zu denken, und dazu gehört halt eben die Spiritualität, und dann kann auch erst körperliche Gesundheit überhaupt heranreifen, ja, wenn wir dauernd nur, gerade neulich hatte ich eine Patientin, die hatte da Herzprobleme und das Herz pumpert und Arrhythmien und alles Mögliche. Und das kommt genau daher, weil die Menschen eben vergessen haben, die definieren sich nur noch so mehr oder weniger als ein Fleischklumpen. Das ist eben die körperliche Gesundheit. Und dafür gibt es dann die Mediziner. Sie haben vorhin gesagt, vielen Dank für das Kompliment, ich sei ein Arzt. Das glaube ich tatsächlich. Aber im Allgemeinen sind wir schwer degeneriert. Wir sind nur noch Mediziner. Also Technokraten, die irgendwelche Laborwerte da abfragen. Gibt ja auch eine gute Tippprovision, nicht vom Labor. Und aber eben, wo bleibt da die Seele? Anstatt dass wir den Menschen erkennen und sagen, naja, die ganze Lebenssituation ist momentan auch in einer, dass wir den Menschen anschauen und erkennen, ja, der hat halt jetzt gerade vielleicht seelische Probleme, deswegen hat er halt Herzrhythmusstörungen und Herzklopfen und alles Mögliche oder Schweißausbrüche. Und gerade auch bei den Frauen, nicht, diese Wechseljahre-Beschwerden ist das typische Beispiel dafür. Natürlich hat das mit dem Klimakterium zu tun, aber das Klimakterium hat mit dem Alter zu tun, dass wir uns mit dem Tode mal endlich auseinandersetzen, dass wir erkennen, es geht nicht ewig weiter. Also Sie merken schon, das ist ein ganzer Rucksack, der sich da auftut. Und also nochmal, um jetzt den Titel nochmal zu definieren, also Spiritualität versus Gesundheit ist ja sehr provokant, ja. Ich würde sagen, es ist ein Teil, der wichtigste Teil sogar der Gesundheit. So würde ich das zusammenfassen wollen.
Ja, ich habe es mir auch so gedacht, und ich denke, das ist auch der Schlüssel. Aber wenn wir jetzt da mal noch ein bisschen reintauchen, vielleicht überspanne ich auch den Bogen. Aber was ist denn eigentlich, was bin ich überhaupt? Was bin ich? Bin ich Bewusstsein? Bin ich Unterbewusstsein? Bin ich Seele? Inwiefern, wie kann ich mich da definieren? Wie sehen Sie das? Wie definieren Sie sich als Person?
Ja, das klassische Modell ist ja Geist, Körper, Seele. Nicht, dass wir wirklich erkennen, es gibt einen Geist. Und das ist ja eben der totale Punktsieg der Menschheitsverführer, muss man sagen. Also wenn wir, ich nehme die Heilige Schrift als Grundlage, da wird eben eindeutig gesagt, die Welt liegt im Argen, liegt im Bösen. Und der hat es geschafft, dass wir, auch durch seine menschlichen Helfershelfer hat er geschafft, dass wir uns nur noch als eine biochemische Maschine definieren. Anstatt dass wir erkennen, wir sind eine ewige Existenz, eine ewige Seele, die jetzt momentan eingekleidet ist, so wie ein Taucheranzug, damit wir auf dieser irdischen Ebene uns bewegen können. Und eben zeitweise erscheint, gerade Burkhard Heim ist ja hochspannend, Burkhard Heim mit seiner mehrdimensionalen Betrachtungsweise konnte ja nachweisen, also wenn wir in dieses zwölfdimensionale Universum eintauchen, dann erscheinen wir zeitweise erscheinen wir in der physischen dreidimensionalen Realität, dann verschwinden wir wieder und dann kommen wir wieder, also der Reinkarnationsgedanke würde ein direkter Ausfluss aus der Burkhardt-Heimschen Theorie sein. Dass wir erkennen, nicht? Oh, heute früh habe ich hier aber einen unaufgeräumten Schreibtisch gefunden, nicht? Mein Nachbar, der hat einen schön aufgeräumten Schreibtisch. Warum? Das Leben ist ungerecht. Nö, du hast halt gestern nicht Ordnung gemacht, nicht? Also, jeder Schlaf ist ja so eine Art kleiner Tod. Und dann wunderst du dich am nächsten Morgen, na klar, du Blödmann, hast nichts gemacht gestern, deswegen hast du heute erstmal deinen unordentlichen Schreibtisch aufzuräumen. Mhm. Damit kommt man ganz wunderbar harmonisch zu einer gelassenen Lebenseinstellung. Schön, der andere, der hat halt seine Hausaufgaben gestern gemacht, ich nicht, also habe ich heute doppelt so viel zu tun.
Ich habe den Titel versus Spiritualität extra genommen und nicht Religion genommen. Ich möchte hier auch mal von Ihrer Sicht her den Unterschied hören. Gesundheit und Spiritualität oder Gesundheit und Religion? Gibt es da für Sie einen Unterschied?
Ja, nun gut, also Religion ist ja eben etymologisch Religio, die Rückbindung. Also natürlich, was da heute auf dem Markt der Religionen existiert, ist alles Quatsch. Das ist ein Gott, den gibt's nicht. Aber es gibt natürlich etwas Unendliches, Unsichtbares. Und dieses Unendliche, Unsichtbare könnten wir erfahren, ganz konkret, in der Stille. Mhm. Das ist das, was ja Christian Morgenstern so schön sagt. Nicht, wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben, wird im selben Kreis all sein Leben traben, kehrt zurück, wo er hergerückt, hat der Menge Sinn nur noch mehr zerstückt. Wer vom Ziel nichts kennt, kann es doch heute erfahren, wenn es ihn nur brennt nach dem göttlich Wahren. Wenn in Eitelkeit er nicht ganz versunken und vom Wein der Zeit nicht bis oben trunken, das ist ja unser Problem. Wir sind dauernd vom Wein der Zeit, nicht? Hier habe ich mein Handy, also reden Sie durch weiter, Herr Glock, ich bin ganz bei Ihnen, verstehen Sie? Ja, ja. So, und wenn wir also nicht von dem Wein dauernd betrunken sind, dann geht es weiter. Also Sie merken schon, wenn es Ihnen nur brennt nach dem göttlich Wahren, denn zu fragen ist nach den stillen Dingen. Und zu wagen ist, will man Licht erinnern. Wer nicht suchen kann, wie nur je ein Freier, bleibt im Trugesbann siebenfacher Schleier. Und die meisten Menschen sind im Trugesbann siebenfacher Schleier, weil sie sich dauernd über die Augenlust verführen lassen. Das ist unser Hauptproblem. Und wenn wir in die Stille eintauchen, das ist ja der Witz auch der Meditation und all dieser Dinge, dass man einfach stille wird, nicht? Angelus Silesius habe ich jetzt da vorbereitet. Also Angelus Silesius kann ich wärmstens empfehlen, dieses Buch mit unzähligen Ausgaben. Das ist aus dem vor 350 Jahren geschrieben worden, der cherubinische Wandersmann. Ja. Der hat wunderschöne solche Zweizeiler, die er dazu sagt, zum Beispiel, also das sind solche Alexandrinerverse. Alexandrinerverse zeichnen sich dadurch aus, das sind immer zweimal sechs Silben, immer Zweizeiler, die sich reimen. Da sagt er zum Beispiel, meinst du, oh Mensch, dass deines Mundes Geschrei der rechte Lobgesang der stillen Gottheit sei. Nicht? Deshalb sind ja die Stufen des Gebets. Wir meinen, wir gehen da in die Kirche und plappern, sagt ja Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, wo er darüber spricht, also Kapitel 5 bis 7. Matthäus ist praktisch das Zentrum der Heiligen Schrift. Sehr vernünftig, würde ich jedem empfehlen, weil da ewige Prinzipien dargestellt sind, wo er dann sagt, nicht, wir dürfen nicht plappern. Gebet ist nicht sprechen, sondern hören. Nicht? Die erste Stufe ist ja, wir plappern, also wir reden, Gott hört zu. Zweite Stufe, Gott spricht, wir hören zu. Dritte Stufe, beide reden, beide hören zu. Und die wichtigste, die höchste Stufe, beide schweigen und beide hören zu. Das ist ja diese uralte Auffassung des wahren Gebets. Und das kann jeder nachprüfen. Einfach das wie das Getriebe der Welt.
Jetzt aus der Quantenphysik hört man ja immer wieder auch diesen Beobachtereffekt. Und dass man durch die Beobachtung oder bewussten Entscheidung auch einen Genesungsweg erzielen kann. Und ich hatte gestern einen Herrn da, der war Testpilot, ist mit dem Flugzeug abgestürzt, hat 23 Jahre gebraucht, um wieder fliegen zu können, wieder als Testpilot nach dem Absturz, aber er hätte eigentlich nie mehr laufen dürfen. Und er hat mir nur gesagt, das ist mir so reingefahren, er hat im Krankenbett auf den Tisch gehauen und gesagt, so, jetzt nehme ich die Gesundheit in meine eigene Hand. Und was ich da aber gesehen habe für einen Mensch, das war ein tief spiritueller Mensch, der überhaupt keine Angst mehr hatte, von der Krankheit nicht, aber auch nicht von einem neuen Absturz oder auch nicht, es nicht schaffen zu können. Der war einfach total in sich drin. Und jetzt darf ich mit Ihnen über dieses Thema von gestern eben reden. Das macht mir so Spaß. Hier sehe ich nicht diese Spiritualität, diesen Entscheid, ist möglich, diese geistige Klarheit sich im Körper zu manifestieren, obwohl der Körper ja wirklich Schaden hatte, unglaublicher Natur. Aber es ist Wunder an Wunder immer möglich durch das.
Absolut, genau so ist es. Und zwar über die Stille. Das läuft über das Abschirmen von außen. Das hat ja, ein wichtiges Einfallstor wären ja die Augen. Das hat ja Goethe vor 200 Jahren schon in diesem wunderbaren kurzen Gedicht, da hat er im Gespräch mit Eckermann, hat er das improvisiert, zusammengepasst, wo er sagt, dummes Zeug kann man viel lesen, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten, wird alles beim Alten bleiben. Dummes Zeug aber vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Und wenn wir weiterkommen wollen, also nicht nur in der Heilung, aber das ist ein wunderbares Beispiel, was Sie eben gebracht haben, dann wird das nur über Stille, über Schweigen möglich sein. Es gibt also nicht die Zufuhr von irgendwelchen Informationen oder noch mehr Laborbefunde und Reha-Maßnahmen, die da dieser Herr sicherlich bis zum Erbrechen hatte. Deswegen hat er dann zum Schluss sehr vernünftig, allein das war schon der erlösende Gedanke, wo er mit der Faust auf den Tisch gehauen hat. Genau, das war die magische, es gibt immer solche magische Momente in unserem Leben. Das Problem ist, dass die meisten Menschen daran achtlos vorübergehen. Die Kunst besteht, dass wir durch Verlangsamung, also Entschleunigung, wir beschleunigen. Die Welt wird ja immer schneller, immer wilder, immer verrückter. Und das Gegenteil müssten wir erreichen. Wir müssen entschleunigen, in die Stille gehen, in die Ruhe, in die Beschaulichkeit und dann kann Heilung stattfinden. Und das hat er entdeckt und das ist ja der praktische Beweis. Und deswegen komme auch, ich habe jetzt gerade hier zum Beispiel aus Deutschland eine Patientin, im Endstadium Krebs und so weiter, alleine durch das Fasten, durch die Ruhe und durch diese psychosomatische Begleitung, ist sie innerhalb von 2-3 Wochen aufgeblüht und vollkommen anders geworden. Also alles ist möglich, wenn wir diesen Dreck dieser Welt sozusagen, Entschuldigung, dass ich das so pejorativ sage, wenn wir den weglassen. Das ist das, was Angelus Silesius, der ja schon eben erwähnt wurde, in einem der seiner Sprüche sagt, solange ein Mensch sich freut auf zeitlich Ehr und Gut, hat er zu ewigen Dingen keinen Mut. Sobald hingegen er wartet auf die ewigen Dinge, so wird ihm das Zeitliche mehr und mehr geringe. Also das ist genau diese magische Formel, die offenbar dieser Patient, und gibt ja viele solche Fälle, die müssen durch diesen Tod und durch diese Auferstehung hindurch, dass sie nicht mehr weiterkommen. Also die Schulmedizin kann nichts mehr machen, gehen sie jetzt hin zum Sterben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder resigniert man bleibt auf dieser physischen Ebene, oder man taucht wirklich in die Stille, in das Schweigen, in das Alleinsein hinein. Und dann ist Heilung möglich, in der Tat. Und da sind Wunder möglich, genau.
Ja, er hatte mir auch noch erzählt, er hatte 3 Nahtoderfahrungen schon, und da hat er das versucht, in Worte zu fassen, was er eigentlich da erlebt hat, indem er irgendwo war, wo eigentlich Zeit nicht da war, und er konnte sich entscheiden, welchen Weg er geht. Er wusste bis zum Schluss nicht, welchen Weg er gegangen ist und was passiert wäre, wenn er einen anderen gegangen wäre. Ich finde das einfach auch nur ein sehr hoffnungsvoller, schöner Gedanke, zu wissen, dass diese Energie ewig ist, Energie nicht vernichtet werden kann, sondern dass die Seele eigentlich immer ist, immer besteht. Und ich fand das einfach nur, es tut gut, sowas zu hören, für jeden zu Hause, der im Bett liegt und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dass man nicht Angst haben muss.
Absolut, ja, das hat ja auch, um mal was Gutes von den Muslims sagen zu können, das war ja Rumi im 13. Jahrhundert, einer der größten Mystiker der Muslims, der hat das in einem wunderschönen Kleingedicht eben auch zusammengefasst, wo er sagt, ich starb als Stein und stand als Pflanze auf. Ich starb als Pflanz und nahm als Tier den Lauf. Ich starb als Tier und ward ein Mensch. Was fürcht ich dann, da durch Sterben ich nicht minder werden kann? Und wenn ich werd als Mensch gestorben sein, wird ein Engelsflügel mir erworben sein. Wow. Muss geopfert sein als Engel auch. Werden, was ich nicht begreif, ein Gotteshauch. Oh, lass mich nicht sein, denn das Nichtsein ruft mit Orgelton. Zu ihm kehren wir zurück. Also wenn wir diese Ewigkeitsperspektive versuchen einzunehmen, das ist ja das Wesen der Hypnose, gell? Herr Glock, bitte konzentrieren Sie sich hier auf die Spitze vom Kugelschreiber, Einengung des Bewusstseins. Also wenn wir diesen hypnotischen Angriff der Welt, ja, über unser elendes Ich, wenn wir das eben überwinden. Das ist ja dieser, wenn Sie auch auf dem Friedhof, da können Sie wunderschöne Meditation machen. Da gibt's ja immer 2 Jahreszeiten und nicht, was weiß ich, 1948 bis 2000. Aha, da ist immer 72. Und dazwischen dieser Bindestrich, das ist ja der Lebenslauf, ja. Aber diese 2 Zahlen sind eigentlich das Entscheidende. Und das wir erkennen, ja gut, das ist ein lächerlicher Ausschnitt aus der Ewigkeit, die ich ja als, ja, repräsentiere letztendlich. Mhm. Das ist genau das, was diesen ganzen Menschen eigen ist, dass sie dann aus dieser Vogelperspektive, dieser Adlerperspektive einnehmen, mhm, und sich nicht länger nur noch knechten lassen. Essen und Trinken muss schmecken, und meine Brötchen habe ich heute auch verdient. Das ist alles schön und gut, aber relativ unwichtig. Mhm. Und eine Hilfe dafür, das ist das, was ich in den 40 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit gemacht habe. Das war, ich komme mir wie ein Geburtshelfer vor, also ein geistiger, ein spiritueller Geburtshelfer, dass wir den Körper reinigen. Nicht, das waren ja das, was wir neulich besprochen haben, auch mit den Algen und dem Zufuhr von Spurenelementen und so weiter. Also wenn wir den Körper gereinigt haben, dann fangen auch plötzlich an, diese spirituellen Synapsen wieder zu funktionieren, und wir erkennen mehr und mehr diese Ewigkeitsperspektive, und das hat die heilende Wirkung.
Das war jetzt gerade meine letzte Frage, die ich euch stellen wollte, wie Sie das machen, wenn wirklich so schwerkranke Menschen zu Ihnen kommen. Wie kriegen Sie diese Verknüpfung hin, einen gesunden Geist in einen Körper zu kriegen, dass dieser kranke Körper sich auch genesen kann? Und das war jetzt gerade der Schlüsselmoment. In der Ruhe liegt die Kraft, also eine Fastenwoche, Meditationen und Entgiften.
Absolut. Das sind die 3 Ecksteine, kann man sagen. Genau so ist es. Ja.
Und dann lassen die Patienten es zu, sich irgendwie ihre Spiritualität zu öffnen. Oder
das genau, das ist ja das. Aber erst müssen sie durch die Hölle durch. Ja, also es gibt ja einige Leute, die ja auch das eben sehr offen mit Namensnennung im Internet dann auch weitergeben. Eine Versicherungsagentin in Köln zum Beispiel, eine wunderbare Sache, die war schwer krank. Sie hat auch die Bilder von sich selber, wo sie dann eben nach der Chemotherapie am Ende war. Natürlich, es wird ja einem immer nach der Chemotherapie gesagt, ja, sie sind jetzt gesund. Ein Jahr später haben die natürlich das Rezidiv und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machen die Leute dann wieder die erneute Chemotherapie, die halt meistens nicht mehr funktioniert. Oder aber man fängt dann an, eben andere Wege zu suchen. Dass man sagt, nein, ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Zum Beispiel, Sie haben es ja eben gesagt, mit Fasten. Denn diese ganzen Krebspatienten, die haben keinen Hunger. Und da ist eigentlich schon höchst verdächtig, dass wir eigentlich gerade bei Krebs, darf man ja nicht fasten. Aber es ist genau bei den Krebspatienten, die haben ein viel zu viel an Dreck und der muss verbrannt werden und der wird durch Fasten verbrannt. Deswegen, wir haben es ja neulich in einem Gespräch auch gehabt, dieser Kampf, der wogt ja schon seit Jahrtausenden, dass das Fasten, das darf nicht in die Öffentlichkeit dringen. Das öffentliche Bewusstsein muss vom Fasten als Therapiemöglichkeit ferngehalten werden. Und deswegen haben wir diese sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst. Und die Regeln der ärztlichen Kunst sagen ganz streng, bei Krebs darf nicht gefastet werden. Aber gerade da wäre es eben am wichtigsten. Oder bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wenn jemand Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, der soll fasten ein paar Tage, dann ist er gesund. Aber Sie merken schon, das ist also alles sehr, sehr gefährlich. Denn, naja, also wie gesagt, meine nicht vorhandene Segeljacht, die wird wohl nie kommen. Ja.
Warum kommt denn dieses diese Verdammnis des Fastens eigentlich in die schulmedizinischen Köpfe?
Das ist genau, oh, da müssen wir einen ganz neuen Vortrag machen. Aber es ist, ganz kurz nur, es ist so, dass man kann weinen eigentlich, wenn man daran denkt. Wir haben uns aufschwatzen lassen, dass eben die sogenannte Krankheit ist bereits die Genesung. Und zum Beispiel bei Kindern kann man das sehen, gerade wenn jetzt die Mütter, die uns jetzt hier zuschauen, wenn sie Kinder haben, ist ihnen schon aufgefallen, die Kinder haben plötzlich keinen Hunger gekommen nach Hause und die Mami, ich will nicht essen heute. Und dann ist eine kluge Mutter gut beraten, dass sie dem Kind das erlaubt. Dann ist es halt heute nicht und morgen und übermorgen vielleicht auch noch nicht. Das Kind hat noch diesen Instinkt. Nämlich, wenn ich jetzt Hausputz mache, übrigens auch wieder nicht, jede Hausfrau wird da sofort zustimmen können. Wenn ich Hausputz mache, dann lade ich doch keinen Besuch ein. Und wenn ich jetzt, das Kind, das hat eben Erbgifte, steht übrigens in der Bibel, im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, da stehen die 10 Gebote. Und da steht ganz glasklar, bis ins dritte und vierte Glied. Ich habe das auch in einem meiner Bücher auch genau beschrieben, dieses schöne Dingsbums da, dieses Bildchen mit dem Überlaufen der Klärgrube Mensch. Es ist so, die kommen nicht jungfräulich auf die Welt, sondern wir sind so eine Art besserer Mülleimer, können Sie sich vorstellen. Und da sind dann eben das Überlaufen dieser Klärgrube Mensch, das nennen wir Krankheiten. Und das sind verschiedene Dinge, die persönliche Biografie und dann eben Amalgam und der Darm ist nicht in Ordnung. Ja. Und dann zum Schluss der letzte Tropfen, da oben sehen Sie Stress.
Ja, und dann
kommt der Stress, dann kommt das Fass zum Überlaufen und dann hat das Kind auch schon oder eben auch Erwachsene, dann ist halt irgendwie ein Moment gekommen, wo wir Fieber haben, wo wir Erbrechen haben, wo wir Durchfall haben. Appetitlosigkeit ist immer dabei. Und wenn das nicht abtrainiert wird, dass wir eben dauernd, sagen ja schon die Kinder, die Eltern den Kindern, du musst essen, du musst wachsen und so weiter. Aber wenn man die Kinder in Ruhe lässt, wenn man auch die alten Leute in Ruhe lässt, ich habe gerade jetzt wieder mehrere Patienten hier gehabt, auch in Bolivien, die sind ja alle fürchterlich fehlernährt, so wie die Amerikaner, nicht dauernd diesen Müll, den sie essen. Und dann muss man die mal in Ruhe lassen. Und das ist auch eine ganz wichtige Studie, die ist vor einem Jahr etwa erschienen. 4 Tage, das ist dieses Ghrelin, das ist das Hungerhormon. 4 Tage lang fühlen sich die Leute schlecht beim Fasten, weil natürlich diese Insulinschaukel da mit dem Ghrelin, mit dem Hungerhormon eben aktiviert wird. Und deswegen 4 Tage kann es eine richtige Höllenfahrt sein. Aber dann haben die Leute es geschafft, dann können die wochenlang ohne Essen auskommen. Die meisten, ich will es überlegen, wir haben, also Speck hat ja mehr als die doppelte Energiedichte gegenüber eben den Eiweißen oder Kohlenhydraten. Die meisten von uns, die könnten ein halbes Jahr ohne zu essen leben, weil die halt eben dann die Michelin-Reifen hier haben und so weiter, also aus Fett, aus Speck. Mhm. Und Das ist so schön zu beobachten, wenn die Leute das einmal schaffen. Also 4 Tage müssen sie durchtunneln. Dann fühlen sie sich wohl und dann, Halleluja, dann ist die Gesundheit das natürliche Endprodukt.
Darf ich vielleicht noch abschließend eine Minute oder zwei noch Sie fragen? Wenn ich ja den Körper entgifte, ich meine, nur durch Fasten entgifte ich ja nicht. Wenn diese Giftstoffe ja freigesetzt werden durch das Fettverbrennen, dann ist es ja eigentlich extrem gefährlich. Wie schütze ich mich davor? Wie kann ich das optimalst binden, dass es aus meinem Körper rauskommt?
Genau, das habe ich ja in einer Bücher auch über die Algen geschrieben. Das sind die Alginate. Wir haben uns ja neulich in einem Gespräch auch darüber unterhalten. Es ist fundamental wichtig, dass wir dann diese Gifte eben binden und ausleiten. Denn sonst kreisen die rum und suchen sich einen anderen Ort. Das war übrigens vor vielen Jahren, vor 40 Jahren, als ich begann. Wie eine kleine Vision hatte ich da. Und zwar hatte ich die Vision von einer Zahnpastatube, die zugeschraubt ist. Und dann drücken Sie an der einen Stelle, und dann geht natürlich die Zahnpasta woanders hin, und dann drücken Sie da, und dann geht sie wieder. Das ist so ein Kreislauf. Nein, wir müssen die Tube aufmachen, und wenn wir dann drücken, dann kommt die Zahnpasta raus. Ist ja logisch. Mhm. Und genauso sind wir auch eine riesige Zahnpastatube. Der Dreck muss mal ausgeschieden werden. Und dazu sind zum Beispiel die Algen oder auch dann diese Vitalpilze geeignet, dass wir da endlich rauskommen aus diesem Teufelskreis.
Mhm. Ja, ich hab's verstanden. Aber vielleicht noch ein Risikohinweis zu diesen Algen oder auch Pilzen. Wie ich von Ihnen gelernt habe, nicht irgendeins, sondern es muss wirklich, jede Charge muss geprüft sein, oder?
Ganz genau, ja. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Mhm.
Und wo kann ich da weitere Informationen zu diesen Pilzen?
Ja, also ich arbeite da zusammen mit der Firma Tellomit in Trier. Und da kann man weitere Informationen dann auch über dieses ganze Konzept auch oder in meinem kostenlosen Newsletter wird darüber sehr viel immer wieder geschrieben. Es sind eigentlich ganz wenige elementare, sofort einleuchtende Gedanken, die uns die Gesundheit bescheren. Es ist ein Trauerspiel, dass wir das so verkomplizieren. Und es ist halt eben, deswegen als erstes lernen wir ja im Studium, viele lernen ja heute nicht mehr Latein und Griechisch, da macht man halt einen einjährigen Kurs in Latein und Griechisch, damit man sich möglichst kryptisch ausdrücken kann, dann darf die Kostennote gleich doppelt so hoch werden.
Ja, ja, verstehe. Also herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Probst. Ich finde, wir haben eine schöne Schleife gezogen heute in diesem Gespräch drin. Gesundheit versus Spiritualität. Wir müssen den Weg in die Ruhe finden, die Ruhe suchen. Wir müssen die Meditation in die Stille, uns abkapseln vom viel Müll ringsherum und den Körper wirklich mal entgiften mit solchen Hilfsmitteln, wunderbar, und nebenbei noch schlacken, meditieren. Und dann darf wirklich auch diese Spiritualität in einem drin wieder zum Ausdruck kommen und deshalb auch Heilung auslösen. Also dieses Wunder dürften wir sicherlich, also Sie haben sicher schon viel gesehen, solche Wunder, und ich ein paar wenige Male, aber das finde ich einfach nur berauschend. Und das wünsche ich auch allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Lieber Herr Dr. Probst, herzlichen Dank und Ihnen allerbeste Gesundheit und einen guten Weg zu Ihrer Spiritualität. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.